Boah, wenn der Ton heute wack wird, ja, dann will ich nur sagen, liegt es daran, dass du heute so eine rebellische Phase hast hier. Oder
und
gesellschaftlichen Aufstieg
nicht
erleben
aus meinem
willst.
Kleiderschrank heraus. Ja, Mann, ist doch so. Das ist doch kacke. Ich kann nicht immer aus dem Kleiderschrank. Ich sitze da wirklich wie der letzte Depp, gekrümmt auf dem Boden mit irgendwelchen Kisten unter dem Mikro, links auf dem Boden, davon der Laptop und die Schranktüren noch auf und die Gardinen zu. Also
es sind Wahnsinns-Studio-Bedingungen auf jeden Fall.
Ja, 1A.
Ja, 1A. Schon.
Okay.
Back in the game, hier ist wieder das Bildungsbuffet, ihr Lieben, und ihr hört es schon, oh, wir sind gut drauf hier auf jeden Fall und deswegen erstmal von mir wieder ein Hallo und von meiner gegenüberliegenden Seite wieder von Pia.
Hallo, meinst du eigentlich gut drauf, wirklich gut drauf oder so drüber gut drauf?
Ja, so ein bisschen aus beiden, es ist so dieses müde drüber, aber es ist auch so
müde.
Sprache, wo bist du? Es ist so dieses einfach müde drüber, aber auch schon gut drauf, weil wenn, sind wir mal ehrlich, wir podcasten mal eine Folge aus einer Zeit, die langsam entspannt wird oder entspannt ist. So fair muss man sein. Aber ich decke gleich mal auf, vielleicht haben es einige erwartet nach der letzten Folge. Heute geht es nicht um Modulprüfung. Wir konnten sie leider nicht ablegen. Es hat mich erwischt. Die zweite Welle, die Sommerwelle. Deswegen ja, geht es heute nicht um Modulprüfung. Aber erstmal natürlich wieder zur letzten Woche. Wir haben ein bisschen über die Generation gesprochen, mit der wir jetzt arbeiten.
Und aus der wir kommen. Auch so ein bisschen und verglichen. Und wir hatten ja schon mal so eine Folge, ne?
Ja. Yeah.
Und irgendwo war sie ja ähnlich und gleichzeitig aber auch ein bisschen haben wir nochmal, glaube ich, andere Aspekte angesprochen. Ich wollte, es ist mir ein dringendes Anliegen gewesen, nochmal dazu zu sagen, dass, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich halt danach irgendwie gemerkt habe, dass wir haben jetzt nicht so richtiges Bashing gemacht und haben schon auch herausgestellt, in welcher komplexen Welt die Kinder auch aktuell leben. Also wenn man das jetzt so mit einem Satz sagen kann. Dass ich aber auch mal so darüber nachgedacht habe, was auch in Artikeln steht und so weiter, dass ja Generation Z auch Fridays for Future zum Beispiel ist. Oder dass Generation Z zum Teil viel mehr sich für ihre eigenen Rechte und für Diversity und so weiter einsetzt, habe ich das Gefühl. So, dass sie zum Teil auch gerade Social Media einfach richtig krass positiv nutzen. Und wenn ich so darüber nachdenke, in meiner eigenen Schulzeit, habe ich mich, glaube ich, nicht für so viel eingesetzt, wie zum Teil die Kinder es heute machen. Ne? Da kommt es ja auch immer, ne? Wir können ja auch nicht von der einen Generation sprechen. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine vielfältige Generation auf eine Art. Und dass ich finde aber, dass sie auch sehr viel leistet und sehr viel leider leisten muss, glaube ich, um sich für ihre Zukunft einzusetzen, sei es Umweltfaktoren und so weiter und so fort. Das wollte ich jetzt hier nochmal sagen,
ja,
und auch appreciaten
ein
und einen Applaus
hier
an die. Ja,
ja, du bist mit Bauchschmerzen aus dieser Folge rausgegangen. Ich glaube oder ja, ich hoffe, es ist klar einfach, wir sind ja auch nicht Lehrkräfte umsonst. Wir mögen ja unsere Kiddies. Aber die Sache ist eben, wir haben natürlich in dem Fall auch so ein paar eher kritische Probleme beleuchtet, ja, anstatt eine Generation per se. Aber du hast natürlich recht, also die Generation ist so viel mehr. Genauso wie es schon in unserer Zeit auch so war, dass eben, wir haben es ja schon bei uns festgestellt, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind und was wir für Prägungen noch hatten.
Ja, natürlich, wir beide können ganz andere, also so sprachlich ganz anders.
Wir reden ganz anders, also wir reden voll aneinander vorbei eigentlich.
Nein, aber, ja, okay.
Ja, aber das nochmal zur letzten Woche einfach, ne, also man muss es wirklich klarstellen, diese Generation ist super spannend, super interessant, sie hat ihre Probleme, ebenso wie ihre Herausforderungen und Challenges, die wir auch hatten, aber halt auf einem anderen Niveau mit einer anderen Dimension. Und so ist es halt einfach.
Ja, ich finde fast noch mehr, aber genau, auf jeden Fall.
Und Schule ist einfach so viel mehr, als eben in den Unterricht gehen und ein Material auf den Tisch knallen, wenn man dabei daran denkt, dass da eben Menschen vor einem sitzen, die eben auch tagtäglich mit verschiedenen Sachen zu knüppern haben. Jetzt hast du alles rechtlich abgesichert.
Das habe ich jetzt. Genau, Punkt. So, Kinder, wenn ihr euch jetzt was selbst holt am
Kiosk, dann holt die neue Folge
also
rein.
Nicht über rote Ampeln, nett zueinander sein, keine anderen Leute abziehen. Jetzt habe ich mich abgesichert. Ihr dürft.
Genau. Okay, bevor wir heute wegdriften, haben wir natürlich wieder eine neue Folge heute am Start. Eine Folge noch, also die vorletzte, bevor es in die lange Sommerferienpause geht. Und heute hast du nochmal die Ehre und ich die große Ehre, mich, naja, nicht zurückzulehnen, aber schon von außen heute zu agieren, bevor wir dann in nächste Woche unsere große Special-Folge vor den Sommerferien noch droppen.
Heavy, ich bin dran?
Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Mein Partner fehlt. Ich kann den Vortrag nicht halten. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß seit einer Minute.
Nee, sie, du musst schon den Teil der anderen Person auch dann können, ne, für solche Fälle. Okay. Haha, wow. Gut, ich bin dran, genau. Und zwar, Dominik, was passiert gerade akut in der Schule?
Es sind Zensurenkonferenzen.
Yay!
50 Punkte für Gryffindor.
Genau, Zensurnotenkonferenzen, wie man es auch nennen mag. Was wird da gemacht?
Ja, klassisch gehen Zensurenkonferenzen, sind eben nochmal abschließende Gespräche. Die Lehrkräfte haben ihre Noten halt festgelegt und üblicherweise kommt man dann eben mit den Fachlehrern nochmal mit den Klassenleitungen zusammen, schaut, ob es eventuell nochmal Notenänderungen gibt, geschweige denn, dass man eventuell auch über Anträge nochmal debattieren muss, wenn Schüler vielleicht versetzt werden wollen, ja, oder ein Schuljahr wiederholen wollen, oder weil wir sind ja beide an integrierten Sekundarschulen, wenn es auch um die Auswahl der Grund- und erweiterten Kurse geht, die ja am Ende dann auch nochmal entscheidend sind für die Noten.
Wie empfindest du denn immer die Zeit? Wir haben ja jetzt schon, also wir haben ja jetzt schon zwei Notenkonferenzen mitgemacht, ne? Und so die Wochen davor bedeutet, wo du deine Noten, die letzten einträgst, zusammenrechnest, vergibst.
Ja, es hat immer so zwei Perspektiven. Das eine ist, es ist natürlich irgendwie erleichternd, weil man weiß, okay, hier ist immer wieder was geschafft, man rundet was ab, man summiert. Ich meine, jetzt vor den Ferien weiß man natürlich, wenn die Noten gemacht sind, dann ist der Weg in den Ferienbereich nicht weit. Gleichzeitig ist aber natürlich auch immer so eine Drucksituation. Man zieht natürlich eine Bilanz, gerade guckt sich an, wo die Schüler dann doch am Ende stehen. Und natürlich haben wir irgendwie immer einen Blick drüber, aber am Ende in der Endabrechnung, gerade nach so einem ganzen Schuljahr, ist man natürlich doch mal gespannt, okay, was hat der Schüler über das ganze Jahr leisten können und wie spiegelt sich das in der Note wieder? Und ich habe natürlich immer so eine Mischung aus Freude, wenn die Schüler eben sich vielleicht sogar verbessert haben, nochmal zum Halbjahr jetzt. Und gleichzeitig natürlich auch immer so ein bisschen Unbehagen, wenn ich mir dann denke, okay, das ist jetzt die Endnote, spiegelt das eigentlich die Entwicklung des Schülers wieder? Das soll sie ja am Ende auch. Und ist es halt auch eine Note, mit der die Schülerin konform ist am Ende so, ne? Weil ich glaube, wir sind ja beide sehr schülerwohlwollende Menschen und es lässt sich oft immer schwer einschätzen, ob die Note, die wir geben, für den Schüler eigentlich zufriedenstellend ist und wo wir sagen, für uns ist sie es nicht.
Es ist ja jetzt ganz klar, wo es geht. Es geht um das Thema Bewertung, Notengebung
so
vor allem eigentlich.
Ein
so, ne? Bewerten
Thema.
Kann ja auch auf anderen Ebenen stattfinden. Genau, einfach dazu. Wir haben uns ja in der Uni schon mit dem Thema Notengebung grob beschäftigt, ne? Mit Bewertung. Ich weiß, dass wir da vor allem im Sportseminar auch, ich glaube in Sportpsychologie, was zu gemacht haben. Und ich weiß, dass wir da alle noch nicht in der Schule waren und also vielleicht hatten vereinzelte Studis irgendwie, also Studierende, Vertretungsjobs oder so, aber ich weiß, dass der ganz klare Ton bei allen war, warum müssen wir Noten geben? Noten sind nicht objektiv. Es spiegelt nicht immer das wieder, was die Kinder können. Es kann negative Gefühle auslösen und so weiter und so fort. Dann jetzt aber denn die Frage, die sich dann immer wieder stellt, warum brauchen wir das unbedingt? Wir leben halt in einem, ja, in einem System, wo diese Noten, ich habe da ein bisschen Sachen zu gelesen, wo jemand total so notenverherrlichend war und so geschrieben hat, naja, es ist ganz wichtig als Rückmeldung für die Kinder. Da können wir nochmal später drüber reden, will ich gerne mal wissen, was du davon hältst. Aber auch gesehen, vor allem habe ich das Gefühl in die Einordnung, ne? Und dieses, okay, kommt ein Kind aufs Gymnasium oder auf eine ISS mit oder ohne gymnasiale Oberstufe? Kann das Kind jetzt, ist im E-Kurs oder G-Kurs, also erweiterter oder Grundkurs in Mathe zum Beispiel? Ist ein Kind, glauben wir, dass das, kann es irgendwie normales MSA machen oder nicht? Kann es dann danach Abi machen oder nicht? Kann es mit diesem Abiturschnitt das und das studieren oder nicht? So, dann geht es ja eigentlich weiter. Wir kriegen im Bachelor eine Note, im Master eine Note. Bei uns hatte ich das Gefühl, war das jetzt weniger relevant, die Bachelor-Note für den Master. Aber ich kenne andere Studiengänge wie Psychologie, da ist es total ausschlaggebend. Und wenn du da nicht einen Megaschnitt hast von mindestens unter, weiß ich nicht, was das so war, 1,45, dann kenne ich Leute, die da den Platz nicht für den Master bekommen haben und Wartesemester sammeln mussten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so der Hauptgrund. Aber ich habe nicht eine Lehrkraft erlebt, und da zitiere ich eine Kollegin, die meinte, oh, ich gebe gerne Noten. Dass wir alle vielleicht gerne natürlich gute Noten geben, ja, aber ja, grundsätzlich dieses Thema Notengebung und Bewertung, da habe ich noch nicht eine Person erlebt, die sagt, das finde ich toll, und ich habe immer das Gefühl, ganz genau zu wissen, was ich da mache.
Ja, du meinst, die Kritik ist so ein bisschen, dass es sehr, eine sehr selektierende Funktion einfach hat, immer im Schwerpunkt.
Genau, wir können jetzt ja eigentlich mal sozusagen darüber reden, was ich wahrnehme, was stört mich eigentlich so an der Notengebung. Also ich finde es halt schwer, eine Person mit einer Zahl zu bewerten. So. Ich will jetzt hier auch gar nicht in dem Podcast jetzt so eine Grundsatzdebatte aufmachen, weil man kann sich auch selbst, glaube ich, dazu belesen, warum also so welchen schlechten Einfluss Notengebung haben kann und aber auch einen positiven jetzt auf die Kinder, ne, oder die Leute, die bewertet werden. Aber ich finde auch die Schwierigkeit für uns so dahinter und warum es uns so schwer fällt. Und vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, warum dir oder was für dich Notengebung so schwer macht und was dir daran auch einfach nicht gefällt.
Also ich bin ja bei Noten immer so hin und her gerissen, weil ich meine, die Alternativen sind halt noch nicht, sag ich mal, so viel erprobt. Ne? Es scheint irgendwie die pragmatischste Alternative zu sein in unserem System, um halt eben, sag ich mal, eine Evaluation, eine Bewertung vorzunehmen. Ich finde es insofern immer schwierig, als Referendar gerade auch gesprochen irgendwie, dass wir wenig Erfahrungen haben. Das heißt, uns fehlt so ein bisschen eine Range. Was ist eigentlich eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6 wert? So. Im Laufe des Referendariats kann man eigentlich schon mal so vielleicht vorwegnehmen als Tipp auch. Ich meine, man nimmt sich so grobe Sachen, die man natürlich auch den Schülern versucht, transparent zu machen, über die man zumindest einen Rahmen stecken kann. Ich meine, eine 6 ist ganz klar nicht anwesend sein, unentschuldigt fehlen, im Bestfall auch noch oder im Worst Case besser gesagt, den Unterricht massiv stören. Ja, also ich sag mal, so eine 6 bedeutet für mich, alles dafür zu tun, den Unterricht irgendwie zu boykottieren. Ja, oder nicht mitzumachen. So. Das unterscheidet sich aber zum Beispiel ganz stark schon, wenn wir jetzt mal nur auf dieser Verhaltensebene und gar nicht auf dieser Leistungsebene sind, davon, dass jemand da ist, zuhört, mitschreibt, aber eben nicht weiter aktiv mitnimmt. Ja, die meisten würden sagen, das ist ausreichend. Das entspricht einer 4. Ja, so eine Sachen. Es fällt mir aber total schwer, weil im Endeffekt gibt es hier so viele unterschiedliche Arten zu benoten. Wir können das jede Stunde machen, dann ergibt sich am Ende eine große Poolnote, die aber bedeutet, dass wir jede Stunde jeden beobachten müssen. Das muss man sich mal ausrechnen. Ja. Eine Person auf 45 Minuten guckt sich 30 Kinder an. Ich habe also im Schnitt nicht mal mehr als 1,5 Minuten pro Kind, theoretisch.
Ja.
Und auf der anderen Seite können wir auch sagen, wir picken uns immer mal wieder jede Stunde jemanden raus, aber man hat eben gute und schlechte Tage. Also was ist mein Problem mit Noten? Sie sind schwer zu erfassen, ohne viel Erfahrung, weil wir einfach keine Bilanz haben. Und auf der anderen Seite sind sie eben wirklich sehr daran, an den Kontext gebunden, in dem wir sie geben.
Also eigentlich hast du schon viele Punkte angesprochen, wo es mir auch so geht. Und ich werde niemals vergessen, eine Fachseminarleitung meinte auch, geben Sie keine Noten, wenn Sie an dem Tag nicht gut drauf sind, wenn es Ihnen nicht gut geht. Und du hast schon gesagt, es ist ja nicht nur die Tagesform unserer Kinder, die dann auch mal schwanken kann. Und wenn man denkt, hey, wir merken, ne, wenn du irgendwie sensibel bist, empathisch, feinfühlig, dann merkst du ja hoffentlich irgendwann, wenn du die Kinder kennst, das ist ja auch noch so ein Punkt, du musst die wahrscheinlich auch wirklich gut kennen, um am besten benoten zu können. Und wenn du da merkst, irgendwas ist passiert, der geht's heute nicht gut, irgendein Konflikt vorher oder so, dann wäre es doch nicht fair, das zu bewerten, in der Stunde zu sagen, ich mache jetzt Noten. Und weil es ihr nicht gut geht, kriegt sie halt eine 5, weil sie fast gar nichts gemacht hat oder so. Deswegen nicht nur die Tagesform der Kinder, sondern auch bei uns, weil ich glaube auch, wenn gerade, ich merke immer so den Stunden vor den Unterrichtsbesuchen, dass ich ein bisschen angespannter bin in den anderen Stunden und gestresster und deswegen mich eher auch aufrege, als wenn ich entspannt bin über bestimmte Sachen. Und ich glaube, oder dann hat man vielleicht noch Hunger und ist müde. Und wenn man in so einer Phase dann direkt im Anschluss der Stunde Noten gibt, würde mich auch mal interessieren, wie objektiv die sind oder ob wie sehr unser eigener Gemütszustand halt einfach mit reinspielt.
Ich fühle da voll rein. Ich hab da eine unverarbeitete, einprägsame Erinnerung aus meiner Schulzeit. Das werde ich nie vergessen. Das hat mein Ego, glaube ich, nachhaltig geschädigt, auch fürs Lehrersein. Dass meine Deutschlehrkraft damals im Grundkurs Deutsch. Ich habe da mein Abitur gemacht, auch in der dritten Prüfungskomponente, das bedeutet also schriftlich. Habe mir Gedichtanalyse genommen und ich war eigentlich Gedichtanalyse, ja. Jetzt Nerdy Facts, aber es war mein Ding so, ja. Brecht und Co. habe ich die auseinandergenommen. So, auf jeden Fall, aber dann, dann kam sie halt und ja, es war so tatsächlich eine weirde Yuppie-Freundschaft, eine Facebook-Freundschaft. Mal so eine Lehrerin, mit der man schon in Schulzeiten auf Facebook befreundet war, war schon ulkig zu der Zeit damals. Heute mag das anders sein, aber auf jeden Fall hat sie mir sozusagen, ich hatte einen billigen Post abgesetzt, habe gesagt so, ja, Abi, nice, alles fertig, alles gut gelaufen, außer Deutsch, das ärgert mich, aber ist so. Und dann hat sie darauf einen Post gesetzt oder eine Nachrichten kommentiert. Ja, Mensch, voll schade gelaufen, manchmal hängt es an der Tagesform des Prüfers und da dachte ich so, kriege ich hier gerade einen schriftlichen Beweis dafür, dass diese Note komplett subjektiv entstanden ist oder was? Ja. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie sich oder einen Zweitprüfer meinte, aber ne, das ist so sinnbildlich für das, was du gerade gesagt hast. Ich denke mir so, aha,
Das macht halt leider, also ich weiß nicht, wie hilfreich das für dich war, oder?
Es war nicht hilfreich, es war sogar demotivierend und, ne, und
ja, voll.
Das trifft voll, dass du das so gesagt hast.
Ja, genau. Wow, aber das, wenn einem das denn auch noch, weißt du, was ich meine? Wenn es in einer so alltäglichen Stundennote so für die Mitarbeit mal passiert, so okay, ist halt auch schon nicht cool. Da, deswegen meine ich ja, reden wir ja darüber, dass man das vielleicht immer beachten sollte, aber wenn dir das in der Abi-Prüfung passiert,
ja, schon ein bisschen frech.
Guten Morgen. So, das ist halt nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Sehr krass. Denn zur eigenen Schulzeit, wie hast du das denn empfunden? Hast du die Noten? Weil ich lese ganz oft, dass für Kinder, Schülerinnen und Schüler oft Noten sehr willkürlich festgesetzt erscheinen.
Es bedarf auch eine gewisse Zeit, bis du rausgefunden hast, auf was die Lehrkraft einen Fokus setzt. Das ist ja auch mein persönliches Problem in der Bewertung, dass ich einfach das Gefühl habe, manchmal ist meine Notengebung vielleicht besser als von anderen, weil ich dann, als von anderen, oh Gott, aber einfach, weil ich andere Schwerpunkte setze, auf die ich mich konzentriere, die mir wichtig sind, ich vielleicht auch eine andere Empathie da anlege, jetzt ohne das so zu positiv oder negativ zu konnotieren, ne, aber und so habe ich auch das Gefühl gehabt, man brauchte damals immer ein bisschen Zeit, bis man herausgefunden hat, okay, die Lehrkraft legt einen großen Wert darauf, dass ich mich nicht viel melde, sondern wenn ich mich melde, hohe Qualität an den Start lege. Ich hatte eine Kunstlehrerin, die wirklich explizit gesagt hat, sie können sich hier von mir aus 20 Mal im Unterricht melden, aber wenn sie 18 Mal davon eigentlich nur heiße Luft reden, dann bringt ihnen das gar nichts, ne? Bei der konntest du dich dreimal melden, hast einen Bombenbeitrag geleistet und hast eine genauso oder bessere Note gehabt als jemand, der sich 8, 9, 10 Mal gemeldet hat im Unterricht und immer nur, sag ich mal, auf Anforderungsniveau 1, ich nenne, was da steht, geantwortet hat.
Tatsächlich hatte ich, glaube ich, auch, das war so ein bisschen mein Pluspunkt, weil manchmal, glaube ich, ich wurde auch jetzt von wirklich meinem Fachwissen gar nicht her nur bewertet, sondern auch wirklich so ein bisschen dieses, wie bin ich mit meinem Wissen umgegangen im Unterricht und habe ich mir Hilfe geholt und nicht nochmal nachgefragt. So, und ich fand es auch cool, ein Chemielehrer von mir damals hat mitbekommen, dass ich mit meiner Zwischennote der 3 in Chemie nicht zufrieden war. Jetzt würde ich im Nachhinein so krass drüber lachen. Und der hat das mitbekommen und hat mir angeboten, nach der Stunde zu ihm zu kommen und dann mit mir darüber zu reden, was ihm noch fehlt, sozusagen zu 2. Und das fand ich halt richtig cool. Und du hast es jetzt auch in einer anderen Sache angesprochen, aber letztendlich ist es ja eine Frage der Transparenz. Also die Lehrerin, war das denn für dich nachvollziehbar? Dadurch trotz, also sozusagen, da sie das ja gesagt hat, dachtest du, ja, okay, konntest du als Schüler auch reflektieren, naja, habe ich denn wirklich qualitativ hochwertige Sachen, ne? Und das ist es halt, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so das Einzige, also die 2 Punkte sind so die, die uns so ein bisschen helfen, möglichst mit einem objektiven Gefühl zumindest diese Noten zu machen, und zwar für uns halt von Anfang an festlegen, wonach wir bewerten und wie das denn bewertet wird und das kommunizieren und dadurch transparent machen.
Voll. Und da redest du jetzt explizit über so Mitarbeitsnoten, ne? Eher vor allem.
Ja, tatsächlich, genau, das ist es ja. Man muss ja da eigentlich auch nochmal trennen. Gibt es für jede Stunde Mitarbeitsnoten, so die in den allgemeinen Teil einfließen. Und dann gibt es ja noch, in Spanisch hat man Vokabeltests, Grammatiktests, Klassenarbeiten. Wie in anderen Fächern auch die Tests. Ja. Ne, schriftlich, mündlich. Und das finde ich halt am schriftlichen, wenn, das ist ja auch nochmal so eine Sache, aber da bist du jetzt, würde ein bisschen vom Thema abgehen, aber so, wie wichtig es auch ist, dass du die sinnvoll konzipierst, so Tests und Klassenarbeiten, auch die Punktevergabe, weil da bin ich auch schon mal an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, ja, okay, die Aufgabe war ja so, also meine Kriterien waren ja so, dass sie alle mindestens schon die Hälfte der Punkte bekommen, nur weil sie das und das gemacht haben.
Absolut. Ne,
da muss man ja auch erstmal üben und hinkommen und so.
Aber das ist ja, was ich meine.
Hatte so eine Klassenarbeit,
du musst ja erstmal eine Range finden, ne? Du musst erstmal so ein Gefühl dafür entwickeln, was ist eigentlich jetzt ein Punkt wert? So, welche Leistung ist angemessen? Ja. Zum Beispiel, wenn du einen Test schreibst für einen 7-Klässler für einen Punkt und welche Leistung ist für einen 10-Klässler für einen Punkt angemessen? Finde ich schon schwierig, ne? Und dann auch nochmal, wie du gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen mündlichen Noten, die einfach klar kommuniziert werden, aber ja nie so richtig ersichtlich sind. Und also, weil wir ja auch nicht nach jeder Stunde eine Rückmeldung geben können. Ey, das war heute eine 1, Lisa. Ey, Peter, das war heute eine 4. Ja. Das war nicht so gut. Also, die Schüler kriegen ja eigentlich auch nie ein direktes Feedback. Das hilft ihnen nur, wenn du vielleicht nach der Stunde mal sagst, ey, coole Leistung heute.
Da hat man ja natürlich verschiedene Möglichkeiten auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie interessant das erscheint, aber erstmal genau, wonach du im Unterricht bewertest, kannst du machen. Manche sagen ja, schon mindestens 4-mal melden, aber dann für, weiß ich nicht, was auch immer für eine Note. Aber dann muss es auch möglichst richtig sein, was du sagst. Und du musst dich von also selbst herausgemeldet haben. Dann, genau, manche sagen, ja, Frequenz ist mir egal. Manche sagen, Qualität ist nicht immer das Wichtigste. Auch als Kriterium stellen die Kinder dann Nachfragen oder Fragen, also suchen sie sich Hilfe, wenn sie welche brauchen. Das ist mir eigentlich auch immer nochmal wichtig, weil ich finde, es gehört so ins Kompetenz fördern mit rein, dass man ihnen dann aber auch sagt, okay, wenn dir etwas nicht klar erscheint, dann kannst du mir ja perfekt signalisieren, dass du ja eigentlich mitarbeitest, indem du sozusagen versuchst, mir mitzuteilen, dass du irgendwas nicht verstehst und ob ich dir nach Hilfe fragen. Dann gibt es ja auch noch so, okay, führe ich vielleicht jetzt regelmäßig Gespräche? Da muss ich sagen, finde ich super frustrierend, habe ich mir damals vorgenommen, geführt zeitlich nie möglich. Also immer, also ich habe es im ersten Halbjahr mehr gemacht und jetzt, klar, vor den Zeugnissen macht man es dann, aber ich muss sagen, so regelmäßig mal mit den Kindern zu sprechen oder so, finde ich, das geschieht so zwischen Tür und Angel mal höchstens. Oh, richtig gut heute. Ja, aber das ist auch so, was ist das für eine Aussage?
Ja, genau. Ich hab mich da so ein bisschen, ich sag mal, nicht einem Trick, aber schon irgendwie, das ist viel Aufwand. Ich meine, das machst du im Ref. Wer weiß, ob ich das nochmal mache später als Vollzeit, weil das schon sehr aufwendig war. Aber ich habe den Schülern immer Bögen ausgeteilt, wo sie sich selber einschätzen. Ich habe mir vorher eine Gedanken gemacht.
Ja, auch gut, ja.
Auf der Grundlage von diesem Bogen, wie ich sie einschätzen würde, mit welcher Note. Und sie sollten dann eben ankreuzen. Und am Ende war immer so ein Feld Bemerkung der Lehrkraft. Und da habe ich denen immer zwei positive Aspekte reingeschrieben, wo ich sage, die sind gut, die laufen. Und einen, wo ich sage, dieser Aspekt würde dazu beitragen, dass sich deine Note auf das nächste Level hebt. So, da habe ich dann sozusagen richtig das Gravierende cool rausgegeben. Genau, es war auch insofern super gut. Das Einzige, was ich halt sagen muss, was nicht erkennbar wurde oder was mir nicht klar ist, wie viele das dann wirklich sich auch zu Herzen nehmen und sagen, ey, cool, dass er mir so ein Feedback gibt, weil genau das ist das Ding. Ich glaube, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen in der Bewertung, also so wirklich ungerecht, dann machen wir was. Wenn wir aber per se eigentlich sagen, oder wenn wir so Schüler haben, die sich leider eben so selbstprophezeiungsmäßig damit zurechtfinden oder zufrieden sehen, dass sie eben in Geschichte eine 3 haben und sagen, jo, 3 ist eigentlich schon ziemlich gut, also mehr kriege ich da nicht hin. Und dann gibst du denen eben mündlich eine 3 und sagst so, wenn du eine 2 haben willst, dann musst du eben versuchen, gerade am Ende, wenn wir diskutieren, mehr mitzuarbeiten. Ich weiß halt nicht, also das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung ohne Beweis, ja, aber ich weiß nicht, wie viele Schüler wirklich sagen, okay, das ist doch mal eine Ansage, damit mache ich was. Ich weiß nicht, wie viele da so progressiv mit umgehen. Und auch das muss man bestimmt üben.
Ich muss sagen, auch ich finde es aber legitim, also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, in welchem Jahrgang die denn jetzt sind und ja, wie man die natürlich da auch heranführt, ne? Und wie motiviert sie jetzt sind. Aber ich finde es gerade bei Älteren so in jetzt Sport, Oberstufenkurse oder so krass legitim, auch wenn die einfach sagen, so, ja, reicht mir vollkommen aus, wenn ich hier einfach bestehe oder mit einer 3 rausgehe. Und dann denke ich mir, okay, dann kann ich da, aber dann ist es trotzdem wichtig, dass sie sozusagen einfordern von mir oder verstehen, was sie dafür machen müssen. Und eigentlich ist doch völlig, ich hatte das selbst ein bisschen zur Schulzeit, muss ich sagen, dass ich wollte natürlich überall am besten sehr gute Noten, habe aber für mich irgendwann erkannt, okay, Mathe, Chemie und Geschichte waren jetzt irgendwie nicht meine Bringerfächer so. Bei Mathe war ich irgendwann motiviert, weil ich die Lehrerin ganz cool fand oder wie sie den Unterricht gemacht hat. Und dann habe ich für mich aber auch so ressourcenschonend gesagt, da investiere ich jetzt nicht übertrieben. So, da gebe ich mir zwar im Unterricht schon auch Mühe, aber ich fokussiere mich halt auf andere und dann ist es ja auch eigentlich okay. Gleichzeitig, ich war schon so eine, die auch interessiert daran war, zu wissen, was ich jetzt machen kann, um noch ein bisschen besser zu sein. Aber finde ich halt, gehört ja auch, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man dann akzeptieren sollte. Man muss halt, glaube ich, wir müssen dann aufpassen, dass wir nicht sagen, okay, der Person ist das egaler, dass man das so ein bisschen verinnerlicht und dadurch vielleicht irgendwie auch nicht so tendiert, trotzdem weiter so zu fördern und doch zu pushen, so, ne, was ja vielleicht doch auch Sinn, also nicht zu doll zu pushen, aber einfach weiterhin auch zu fördern und trotzdem versuchen, das größtmögliche Potenzial rauszuholen.
Absolut, ich wollte jetzt auch, also es hat mich auch überhaupt nicht demotiviert jetzt so, aber der Gedanke hat mir gezeigt, wenn man Feedback mit Schülern durchgeht und guckt, wo sie sich selber sehen, dann muss man, glaube ich, noch viel tiefer buddeln und viel genauer hinschauen, noch viel mehr ins Gespräch gehen und das ist natürlich alles super schön, was wir uns hier gerade sagen und wäre natürlich alles total toll. Wir wissen aber eben auch, in dem 26-Stunden-Alltag von unseren Normallehrkräften ist das super schwierig. Und man nimmt, was man kriegt. Ja. Ich frage mich tatsächlich, während wir gerade so drüber sprechen, ich denke so ein bisschen an die letzten Monate und wie die Lehrkräfte, wenn ich mich über Noten mit ihnen unterhalten habe, damit so umgehen. Und es ist tatsächlich so, ich erinnere mich noch an meinen ersten Test, den ich geschrieben habe, wie ich eine Freundin angerufen habe und gesagt habe, den kann ich so nicht zurückgeben. Ich kriege totale Gewissensbisse. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Und Mann, am Ende war mein Test, sage ich mal, von der Ausgangslage her, so wie viele andere auch, so die gaußsche Glocke halt, ne? Du hast halt relativ dünne Anfänge und Enden, also so 1 und 2 sind, sage ich mal, 10, 20, vielleicht, wenn du Glück hast, 30%. Das große Mittelfeld kommt dann mit 3 und 4 halt leider. Aber ich habe so gedacht, oh mein Gott, ich muss die total in die Scheiße geritten haben. Und ich sehe das aber, das siehst du ja bei den klassischen Tests anderer Lehrkräfte auch. Und du siehst auch den gleichen Gedankengang auch immer noch bei erprobten Lehrkräften 5 bis 10 Jahre später. Die haben eine andere Routine, weil sie sich denken, okay, lief hier wieder nicht. Natürlich fragen sie sich auch, warum. Aber sie wissen mittlerweile, das ist irgendwie das Business, das passiert irgendwie. Aber es ist trotzdem immer das gleiche Phänomen.
Das ist auch, ne, das kommt ja auch mit der Benotung von Tests, dann denkt man so, boah, zu leicht konzipiert, zu schwer konzipiert, so, wir beziehen das auch auf uns und es ist auch wichtig zu reflektieren und nichtsdestotrotz gibt es halt Kinder, die dann einfach auch nicht gelernt haben.
Ja,
ich habe dann auch
in meinem
Spanischkurs gemeint, so, ja, ich habe halt einfach nicht gelernt, ich frage dann auch immer sehr gerne, okay, wie sie den Test oder die Arbeit fanden und dann sagen halt auch manche, das finde ich halt auch positiv reflektiert, so, ja, hätte ich gelernt, wäre ja einfach gewesen.
Ach, ein bisschen zu also, positiv, so, aber ich, ja.
Nee, also so, also ich sagen weiß, manche, so hätte ich, also nee, nicht einfach, aber dann wäre es voll machbar gewesen, so. Und dann denke ich halt auch, ja, okay, gut, aber dann habt ihr ja nicht das Gefühl, dass ich hier was mache, was wir nicht hatten und dann, ne, das ist ja in Ordnung, aber es ist natürlich, glaube ich, trotzdem, sollte man dann auch da herausfinden, okay, warum haben die Kinder jetzt nicht gelernt, war es nicht so motivierend und bla, aber ja, keine Ahnung, ich finde es halt einfach schwierig und wie du schon sagst, mit Kolleginnen, dann hört man, dass das denen auch so geht, das finde ich immer sehr beruhigend. Ich glaube, wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass schlechte Noten vergeben werden oder geschrieben werden.
Ja, ja.
Für mich auch voll. Ich glaube, wir sind so diese Dreiergrenze zu viel hin zu überschreiten, ist bei mir schon
manchmal schon eine Schwelle auf jeden Fall, ja.
Ja, oder? Ja, ja. Und bei manchen auch schon die 3, denke ich so, naja, aber eigentlich, nein, ist man nur sozusagen in Anführungsstrichen eine 3 oder die 4, 5, weiß ich nicht. So, da müssen wir uns halt einfach dran gewöhnen. Und wie gesagt, ich bin einfach beruhigt, wenn ich so Kolleginnen habe, die ich so, wo ich irgendwie denke, mit denen kann ich mich als Lehrperson identifizieren und ich habe das Gefühl, die sind eigentlich voll fit und so richtig cool, die dann halt sagen, ey, ich sitze jedes Mal da mit der Notengebung und weiß, habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach total willkürlich.
Manchmal wäre doch Würfeln einfacher, ne?
Ja, einfacher, ja, aber dann auch aber einfach wichtig, viel in den Austausch zu gehen. Gerade als, eigentlich sollte man wahrscheinlich als Fachbereich, als Schule für Jahrgangslehrkräfte da versuchen, viel drüber zu sprechen, sich einig zu sein. Und nichtsdestotrotz merkt man immer wieder, wie individuell die Einstellungen halt sind zur Notengebung, wie unterschiedlich die Leute benoten. Und irgendwie ist es vielleicht ja auch gut, weil dann haben die Kinder halt auch andere Chancen so. Und gleichzeitig ist es halt, macht es einfach sehr schwer und alles sehr subjektiv.
Ich glaube, unser großer Struggle liegt halt auch wieder schon viel tiefer irgendwo vergraben. Und zwar, vielleicht muss man das ganz kurz erklären, aber es gibt ja eben Bezugsnormen, nach denen wir bewerten. Diese 3 Bezugsnormen, die für uns, sag ich mal, maßgebend dafür sind zu bewerten. Und es gibt natürlich auch moralisch gesehen 2, die davon halt bevorzugt werden, aber eine, die eben ganz klassisch häufig passiert, die auch ihre Rechtfertigung hat, aber in unserem System auch immer kritisch gesehen wird. Zum einen gibt es da nämlich, und das ist die soziale Bezugsnorm, das ist diese kritische. Das ist eben dieses Gefühl von, was auch wahrscheinlich viele aus ihrer eigenen Schulzeit nachempfinden können, natürlich, und jetzt nehmen wir mal den Klassiker in Sport, natürlich kann ich nicht eine 2 kriegen, wenn, keine Ahnung, Marie hier vor mir viel, viel mehr zum Beispiel am Spiel teilgenommen hat oder viel schneller war, natürlich muss sie die bessere Note haben. Sie war ja besser, schneller, ja. Das ist so typisch dieses, also vergleichend untereinander wird eine Note gegeben, ja. Also der,
genau, das
der
ist Schlechteste die
kriegt, genau, die 6, der Beste, die 1, so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, sag ich mal, krass ausgedrückt. Es ist in sag ich mal, in der Bewertung sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber da mischen sich dann noch 2 andere rein. Das ist zum einen diese individuelle Bezugsnorm. Das heißt, wir gucken uns eigentlich die Entwicklung des Schülers an. Theoretisch, im Idealfall, würde ich mir einen Schüler angucken, seinen Ist-Stand ermitteln und die individuelle Bezugsnorm wäre danach eine Bewertung zu schauen, wie er sich von diesem Punkt aus entwickelt hat. Wer stagniert, ja, da muss man aber dann auch wieder fragen, wenn jemand stagniert, also sich nach hinten entwickelt, was heißt das dann in der Note? 4, 5, 6? Oder wenn er sich gar nicht weiterentwickelt, was heißt das dann? 3, 4 ist ausreichend? Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und dann gibt es halt noch die kriteriale Bezugsnorm. Das ist halt eben das, sag ich mal, beste Szenario, wenn den Schülern eben wirklich ganz klar anhand von ganz konkreten Kriterien und das kann natürlich.
Also das ist das Objektivste.
Das ist das Objektivste, ne? So, ne? Genau. Ja. Das wäre halt, wenn wir jetzt im Unterricht, wie jetzt bei dem Beispiel mündliche Note, sagen würden, okay, aktive Mitarbeit bedeutet, dass dieser Schüler sich meldet und gleichzeitig aber auch Beiträge leistet, die den Unterricht voranbringen und er nicht einfach nur wiederholt, was er gerade schon gesagt wurde. So, ne, das sind klare Kriterien, die für eine Note wichtig sind. Und aus diesen 3 Bezugsnorm ergeben sich irgendwie immer unsere Noten und wir taumeln immer zwischen diesen drei Notengebungsverfahren her, ne?
Sport und kriteriale Bezugsnorm. Cooper-Test. Nehmen wir mal wirklich den Cooper-Test. Pass mal auf, nehmen wir den Cooper-Test. Cooper-Test finde ich immer so schön. 12-Minuten-Lauf, so viel Strecke wie möglich in 12 Minuten laufen. Ist Pflicht, müssen wir regelmäßig mit den Klassen machen. Man kann auch alternative Formen, ich weiß, machen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, so. Dann ist da ein Kind, was einfach nicht so grundsportlich ist, zeigt aber volle Motivation, gibt für das Niveau, auf das das Kind ist, wirklich absolut 100%, joggt da durch in einem Tempo, was für das Kind wirklich schon herausfordernd ist. Gibt Mühe. Dann ist da jemand, Schüler, Schülerin, halt super grundsportlich und fängt halt an zu sprinten, geht dann wieder ein bisschen, hier keine Lust, oder fällt halt eher ihr super leicht und holt dann die 1 und dieses andere Kind ist laut der Tabelle nun mal einfach nur eine 5 oder eine 4. Obwohl es sich so angestrengt hat und durchgezogen hat. Und da denke ich mir, tut mir leid, damit komme ich denn nicht klar. Und da geht man dann wieder in diese, ne, okay, so eine Noten gibt's und dann rutscht man ja wieder in diese individuelle Bezugsnorm, wo ich sage, naja, aber ey, die Leistung war so super, die er oder sie erbracht hat und eigentlich müsste ich dafür die Note geben, ja, so, ne?
Ja. Naja doch, es sind halt verschiedene Herangehensweisen, ne, die die Note dieses Kindes verändern würden.
Das ist ja auch in der Uni schon immer Thema. Ich muss sagen, was ich jetzt eigentlich nur trotzdem positiv finde, ist, vieles wird nachvollziehbarer. Also auch das wird weniger abstrakt wieder, diese Bewertung, was macht das und die Bezugsnorm und wie wir danach bewerten können, ne, weil wir das jetzt machen müssen. Und auch, wie präsent die drei Bezugsnormen alle sind. Und ich finde es aber auch so lustig, wie du meinst, man macht dann da so eine Mischung draus. Hat ein anderer Ref-Kollege von uns auch gesagt. Man spielt dann so, man hüpft von der einen zur anderen Bezugsnorm und bildet daraus irgendwo die Note. Ja, genau. Und sitzt halt aber dann da, okay, ist es jetzt vielleicht fair, aber nicht objektiv und dadurch auch eigentlich nicht fair. Und
dieser Prozess ist halt so langwierig, ja, am Anfang noch, ne?
Ja. Also super schwierig.
Es ist ja nun wirklich nicht so, das muss man ja auch sagen, in der Realität, dass jetzt jeder immer wieder nach den Noten fragt und wie die entstanden sind. Das passiert ja gar nicht. Aber wenn es passiert, dann muss man sich rechtfertigen, ja, können. Und das ist dann eben der Punkt.
Ne? Also es macht ja auch Sinn. Ich hätte es als Schülerin auch gern, also immer wollte ich dann wissen, okay, warum ist es jetzt die Note? Können Sie mir das genau erklären? Und es ist ja total, macht ja auch Sinn. Und ich glaube, deswegen ist das Allerwichtigste, dass man für sich ganz klar versucht am Anfang, einfach für sich das so klar zu machen, dass man es dann begründen kann damit.
Aber das, was du sagst, das ist halt in den letzten Monaten erst passiert.
Und ich finde auch immer noch nicht, ich bin immer noch nicht zufrieden damit.
Absolut nicht. Also auch allein, wie viele verschiedene Bewertungsbögen man jetzt schon hatte und immer wieder festgestellt hat, wo die Haken.
Dieses Thema, ich glaube, da alle, die das irgendwann mal ans Ref kommen, war für immer, ich habe 5 Millionen Mal mein System geändert. Von Plussen, Strich, Minusse irgendwie
Smileys,
nach jeder Stunde.
Noten direkt.
Nur einmal die Woche Noten, nur so und so die Noten, dann direkt Notenpunkte, so Noten, genau, Smileys kann man auch machen. Man kann, wie gesagt, diese Striche gesammelt, abfotografiert und dachte ich auch, okay, was ist das jetzt, was sind das jetzt für Noten? Ich glaube, da müssen wir sagen, dass das hoffentlich irgendwann routinierter wird, aber dass das nun mal einfach was Blödes, eine blöde Aufgabe in unserem Job ist. Das Ding ist, wir müssen ja nun mal Noten geben.
Absolut,
ja. Ich finde, das ist halt schon wichtig, dass wir uns darüber ich finde zu sagen, ja, müssen wir halt, deswegen rede ich da jetzt nicht drüber. Nein, ich finde, es ist schon wichtig, darüber zu reden, eigentlich auch laut zu werden, in der Hoffnung, vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was in diesem Bildungssystem dahingehend mit Notengebung. Aber solange es nun mal noch so ist, sozusagen, was würdest du jetzt zu dem Thema dir fürs nächste halbe Jahr selbst noch mitgeben oder anderen mitgeben oder irgendwie wünschen oder was hoffst du oder was nimmst du dir vor?
Vollkommen. Also was ich auf jeden Fall nie wieder erleben will, sind wirklich Bewertungen, wo ich selber merke, aus der Not geboren oder in der Eile entstanden oder. Auch für das eigene Gefühl ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, wie und warum gebe ich genau diese Note. Also es wirklich einfach halten, weil je komplexer, desto schwieriger wird es, desto sag ich mal, pragmatischer wird es auch für später. Aber es ist sehr wichtig, sich genau klare Gedanken zu machen. Fürs Gewissen finde ich das sehr wichtig. Es nimmt einem sehr viel emotionalen Ballast auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es aber auch für mich so, dass ich mir vorgenommen habe, eigentlich auch nochmal mit den Schülern mehr ins Gespräch zu gehen. Wenn ich sage, ich hätte gerne mal, das habe ich nämlich einfach nicht gemacht, ich hätte gerne mal von Ihnen eine Vorstellung, ein Bild, was für sie sozusagen eine gute Mitarbeit in der Stunde bedeutet. Weil es ist natürlich nun mal so, Noten sind irgendwo auch leider häufig der Motivationsfaktor für viele in Fächern, in denen sie halt nicht so gerne sind. Wir müssen dann aber hier trotzdem einen fairen Weg finden, dass hier eine Note bei entsteht, die auch wirklich das widerspiegelt.
Das lernst du nicht im Studium, das lernst du tatsächlich bisher im Referendariat. Man beschäftigt sich mit der Thematik Bewertung, aber da, es gibt da halt einfach kein Rezept. Und wie du sagst, ich glaube, diese Vorhaben, ich habe mir auch vorgenommen, mit den Kindern mehr ins Gespräch zu gehen, es von Anfang an transparent zu machen, vielleicht immer wieder daraufhin zu verweisen, gucken, dass es für sie nachvollziehbar ist, nachdem sie auch selbst gesagt haben, was sie denn glauben, was so eine gute Mitarbeit ausmacht. Man muss trotzdem seinen eigenen Weg finden und auch, man kann auch dazu stehen, dass man sagt, nein, mir ist es wichtig in der Mitarbeit, dass das und das passiert. Das finde ich, muss man sich auch dran gewöhnen, weil es ja nicht den richtigen Weg gibt. Aber genau das sind so all die Sachen, die ich mir vornehme. Nochmal mit den Kindern besprechen, für mich absolut klar machen, richtig verschriftlichen, vielleicht auch mal so ein mit anhand der Notenpunkte, ne, das ist eine 1 plus, das ist eine 1, dass man das mal so verbalisiert hat, verschriftlich hat. Und ganz ehrlich, ich finde, im Notfall, dann gebe ich da halt den einen Punkt mehr. Da bin ich auch so, da denke ich mir, ne, ich finde im Zweifel immer für den Schüler, die Schülerin.
Sowieso.
Das kann man auch noch mal dazu sagen.
Also nach der Folge würde ich mir tatsächlich fast wünschen, dass wir eigentlich im nächsten Jahr, da können gerne auch Leute, wie gesagt, Ideen zu droppen, wenn sie noch Vorschläge haben, was sie sich gerne wünschen würden im Podcast. Aber auf meiner Liste stehen immer noch irgendwann mal Schüler, Schülerinnen hier im Podcast zu haben, um mal genau über sowas zu sprechen, so Themen,
ja,
die halt wichtig wären. Und natürlich auch Eltern, ja, auch die immer häufig an Noten interessiert sind. Und für die ja, dieser Transparenzfaktor ja nochmal eine ganz andere Dimension hat.
Aber wir haben ja zum Glück ganz viele Schülis vor uns zu sitzen, die wir auch fragen können.
Ja, jetzt kann ich denen natürlich schlecht gut. 30 Mikros
das
hinstellen.
Das muss man nutzen.
Aber
naja,
das wär's.
Aus dem
so
Gedächtnisprotokoll.
Pressekonferenz.
Ja,
Gedächtnisprotokoll geht auch. Also wenn ich das durchziehen sollte, was ich mir da vorgenommen habe, werde ich es auf jeden Fall mal mit hier reinbringen.
Das müssen wir, ja, lass uns da mal nochmal, bevor es wieder startet, sagen, was wir denn jetzt geplant haben.
Das ist gut.
Würde ich, welches mega super Notenkonzept wir erstellt haben. Und damit entlasse ich uns jetzt, dich und mich.
In die Pause.
Aus dieser,
vor der Klingel.
Ich bin aber froh, dass die gerade nicht so. Also, wir haben ja gebasht, aber es war auch irgendwo was Hoffnungsvolles, also nicht Hoffnungsvolles, aber was doch noch Optimistisches ist gut.
Es gibt noch Hoffnung.
So können wir
für
das
euch
beenden.
Hier da draußen,
ja,
bewertet werden. Dann dürft ihr euch nächste Woche, wie gesagt, freuen auf unsere kleine Special-Folge beim Bildungsbuffet vor der großen Sommerpause. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr über Instagram bei bildungsbuffet-podcast oder über bildungsbuffet@web.de uns auch antwortet, schreibt, Gedanken dazu schreibt, teilt. Und wie gesagt, auch für Anregungen immer sind wir immer offen. Ich nehme eine Anregung gerne mit, die ich bekommen habe. Wir sollten mal wieder so ein paar fancy Enden machen, die werden vermisst. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach heute ein schönes Knochenende und Shoutout raus an eine sehr gute Freundin von mir, die ich damit, bei der ich mich dann hiermit bedanken will.
Aua.
Nee, schön, habe ich gesagt. Schönes Knochenende. Aber ich finde, das ist nicht nur eine geile Verabschiedung, das ist einfach auch so ein random, aber nettes Kompliment.
Ja,
ey, für mich als dünnen Menschen, wenn mir sagt jemand schönes Knochenende, ey, danke, Mann.
Habe ich halt gesagt, aber ja, okay, super.
Ey, danke, Mann.
Ich bin tatsächlich immer noch Fan von Bundesgartenschau. Ich muss sagen, den du gedroppt hast, das ist mein Favorite. Den finde ich wirklich cool.
Das ist mittlerweile so etabliert, das macht alle
ist mir
alle
egal.
Nur noch.
Den finde ich cool. Und ich sag einfach wieder, ja, Tschüssikowski.
Bis Danny.
Bis Monimanski.
Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein.
Bis dann.
Tschüss.